Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der neuen Staffel des DTDA-Podcasts, moderiert von Daniel Ringlepp und mir, Manuel Hoffmann. Heute zu Gast ist die siebenfache Europameisterin Christina Todt, die aus Slowenien vom BTT-Turnier berichtet, wer ihr talentiertester Spieler war, mit dem sie je zusammengearbeitet hat, wie sie von Ungarn nach Deutschland ist und was ihre anfänglichen Probleme da waren und wie sie als Trainerin im Alltag die Motivation der Spieler hochhält. Außerdem kommt zur Sprache, was der Unterschied zwischen Mädchen und Jungen im Training ist und wer überhaupt uns Trainer vor Überlastung schützt. Neben dem Punkt, wie Christi sowohl als Trainer als auch als Spielerin mit den ganzen Regeländerungen in unserem Sport umgegangen ist, kommen wir dann auch noch auf ihre Vorbilder und Kollegen zu sprechen, mit denen sie mal sehr gerne zusammenarbeiten würde. Insgesamt ist es ein 50-minütiges Gespräch geworden, das sehr viele Bereiche unseres Sports abdeckt. Meiner Meinung nach war es wieder sehr interessant, mit einer so erfahrenen Spieler und Trainerin zu sprechen, und ich habe auch viel dabei gelernt. Nun euch viel Spaß beim Interview.
Herzlich willkommen, Christi, hier im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr.
Hallo, Christi, auch von meiner Seite. Schön, dass es geklappt hat.
Ja, sehr schön.
Okay, Christi, wir starten mit einem kleinen Warm-up. Und zwar haben wir so ein paar Fragen vorbereitet. Und versuch du mal immer so in 1 bis 3 Sätzen zu antworten, was dir dazu einfällt. Wir werden das dann gegebenenfalls nochmal später vertiefen, aber zum Warm-up haben wir jetzt erste Frage mitgebracht. Welches war denn der talentierteste Spieler, mit dem du gearbeitet hast?
Viele, also aus verschiedenen Gründen viele, aber hier würde ich vielleicht den Namen Tom Schweiger reinwerfen. Und vielleicht Matze Danzer. Und jetzt die neueste Spielerin ist Veronika Martinina aus der Ukraine, aber wirklich viele gesehen und auch viele leider gesehen, die nicht ganz ihre Talente ausgeschöpft haben.
Sehr gut, sehr diszipliniert. Dann komme ich gleich mit der zweiten Warm-up-Frage. Und die wäre, muss ich ein guter Spieler gewesen sein, um ein guter Trainer oder eine gute Trainerin zu sein?
Oh Gott, diese Frage kriege ich so oft. Und ich bin da eher auf der Seite, nicht nur, weil ich gute Spielerin war, ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, wie man diese Ganze verstehen kann. Und ich glaube, das hilft schon unglaublich viel, wenn du selber gespielt hast. Also natürlich kann man sehr viele Sachen reinbringen, wenn man nicht gespielt hat. Aber ich glaube, andersrum, glaube ich, schwierig, da dich reinzusetzen, wenn du das nicht selber erlebt hast.
Okay. Und dann die nächste Warm-up-Frage wäre, gibt es eine Lieblingsübung, die du häufig im Training spielen lässt?
Ich versuche möglichst variieren. Also ich kenne noch aus meiner Zeit, wie langweilig ist das, wenn man da zum Beispiel immer die 4 Übungen spielt. Also ich bin sehr, sage ich mal, so kreativ im Training. Das hoffentlich können meine Spieler auch bestätigen. Aber ich bin sehr großer Fan von regelmäßigen Übungen. Mit der Begründung, dass ich möchte, dass sie die Grundtechnik einfach weiterhin stabilisieren und sehr viel daran arbeiten. Also wenn ich da 2-2-1-1 sage oder Rückhand mit der Rückhand Vorhand mit verschiedenen Variationen, also nicht diese langweilige einfach durchspielen, sondern 1 oder 2 Rückhand Mitte, 1 oder 2 Rückhand Vorhand oder ab und zu mal umspringen und so weiter. Also immer in Variation und immer mit Aufschlag verbunden.
Super. Vorletzte Frage. Trainierst du lieber Frauen oder lieber Männer oder Jungs oder Mädels?
Sehr unterschiedlich. Also ich bin immer noch diszipliniert. Ich sehe wirklich, also es bringt mir unglaublich weiter, auch als Mensch mit so jungen Leuten zu trainieren oder auch mit Älteren. Jungs sind im Sinne einfacher zu trainieren, die machen keine große Sache drauf, wenn ich mal ein bisschen lauter werde oder wenn ich da ein bisschen vielleicht mal Disziplin vermisse und das anspreche. Mädchen verstehen aber die Sache meiner Meinung nach, also die Erfahrung zeigt einfach schneller, wenn man das verbal kommuniziert. Ja, also wenn ich da sage, Bälle sammeln, der Mädchen lassen das 2-mal liegen lassen, aber ab dritten Mal funktioniert das. bei Jungs muss man immer wieder irgendwie das mit einer Aufgabe verbinden, dass es funktioniert. Aber es ist unterschiedlich schön, sage ich mal so.
Okay. Und dann unsere letzte Frage. Was war denn dein größter Misserfolg als Trainerin?
Gab's zum Glück nicht so viel. Ich würde das eher so beschreiben, dass ich da ein, zwei Spieler, sage ich mal, verloren habe, die nicht unbedingt auf diesem Weg Hochleistungssport gehen wollten. Also ich würde das nicht unbedingt mit so Ergebnis verbinden, weil da wirklich zum Glück, das ist nicht nur alleine meine Arbeit, das ist wirklich, wirklich, wirklich Teamarbeit mit meinem Trainerteam. Gab selten so große Enttäuschungen. Aber ich bin immer traurig, wenn ich ja jemanden nicht dazu überzeugen kann, doch diesen Weg zu schlagen. Und da ein Manu erinnert sich noch bestimmt, wir hatten ein Mädchen, Alina Lich. Ich glaube, wenn ich dann noch vierten Namen genannt hätten können, hätte ich dann ihren Namen gesagt, größtes Talent. Und sie hat relativ schnell aufgegeben. Und das tut einfach weh, so eine Spielerin loszulassen.
Da kann ich dir nur recht geben, Christi. Genau. Aber der Weg zum Hochleistungssport ist eine super Überleitung. Wir wollen jetzt im ersten Teil so ein bisschen auf deine Geschichte und deinen Hintergrund eingehen. Ja, du bist ja in Ungarn geboren und hast da auch Tischtennis gelernt. Erzähl uns mal doch so die ersten paar Schritte. Wie bist du überhaupt zum Tischtennis gekommen? Wie war dein Umfeld da und wie hast du Tischtennis lieben gelernt?
Das kennen wahrscheinlich nicht so viele. Ich habe da durch meinen Onkel zum Tischtennis gekommen. Er hat in der ersten Liga in Ungarn Fernholder gespielt, das einzige Fernholder-Spieler damalige Zeit. Und er hat uns immer wieder besucht. Meine Familie wohnt immer noch in Gödöllő. Manu kennt diese Stadt. Der war auch da. Er hat auch mal in meiner Wohnung da übernachtet. Und mein Onkel hat damals Sport studiert in Budapest und bei uns übernachtet mit Schläger. Und ich als kleines Mädchen immer zum Schläger gegriffen und habe ein paar Bälle gespielt. Und er hat gesagt, unglaublich viel Gefühl, ich soll da mal versuchen. Nur in meiner Stadt gab es damals nur einen Verein, zweimal in der Woche Training, zweimal zwei Stunden, aber nur mit Jungs. Also ich habe relativ schnell auf einem hohen Niveau gespielt, sehr, sehr viel mit Jungs trainiert. Nur zweimal in der Woche, deswegen hat sich ergeben, dass ich da nach Budapest wechsle und an den damaligen erfolgreichsten Verein Europas, Statistica Budapest, da habe ich jeden Tag die Möglichkeit gehabt zu trainieren. Es war ein bisschen schwierig, weil ich da am Anfang noch die Schule in Gödöllő besucht habe. Also ich musste quasi insgesamt 8 Jahren mit der S-Bahn nach Budapest reinzufahren, 1,5 Stunden da und 1,5 Stunden zurück. Also ich weiß nicht, ob ich das heute so nochmal machen würde, 3 Stunden täglich unterwegs zu sein, mit Sportgymnasium verbunden danach, und so ging es dann los. Also das hat mir unglaublich schnell weitergebracht, diese Wechsel, und war ich sehr schnell auch Schülerin, Europameisterin, Mannschaft, Doppel. Also dieses tägliche Training hat mir schon sehr viel geholfen.
Also schön,
gut,
danke.
Kurz gepasst, ja.
Sehr gut, sehr gut.
Also genau. Also wenn jemand sich beschwert, dass es Fahrwege weit sind und muss man sich opfern, das kenne ich aus eigener Leib, wirklich. Also mein Papa hat mir einmal in der Woche immer abgeholt, wo das Training sehr spät war. Sonst alles alleine, mit 11 alleine nach Budapest gefahren und täglich das geschafft. Er hat mir einmal gezeigt den Weg. Muss man sagen, es war auch nicht so gefährlich. Heutzutage weiß ich nicht. Aber jeder hat da wirklich geholfen. Ich habe mir immer so eine Tageszeitung gekauft für die Fahrt, das gelesen und ein bisschen für die Schule gelernt und die Zeit oder viel geschlafen, weil ich einfach müde war von der Fahrt.
Und wie ging es dann nach deiner Schulzeit weiter?
Dann habe ich weiterhin in Statistica gespielt mit 25. Also was ich jetzt oder nachhinein bereue, dass ich dann nicht sofort etwas studiert habe, aber da war ich Nationalspielerin und der Verein war quasi die Nationalmannschaft selbst. Also alle sind von diesem Verein gekommen, der Trainer war auch National Trainer und die haben damals das nicht so gerne gesehen, dass man da studiert und nicht alles auf Profi setzt. Es ist zum Glück heutzutage komplett anders. Man versucht durch diese duale Karriere die Sportler beide Wege zu unterstützen. Und dann habe ich quasi nur Tischtennis gespielt. Damals übrigens mit Tamara Borosch in einer Mannschaft. Also wir waren 5 Jahre Mannschaftskameraden und sehr, sehr viel auch privat zusammen gemacht. Waren wirklich schöne Zeiten.
Ja, und dann bist du ja irgendwann nach Deutschland gekommen.
Genau.
Wie kam das überhaupt zustande?
Das ist ganz, ganz interessante Geschichte. Also mit 25 war mir ein bisschen viel. Also wie ich erwähnt habe, seit 11 war ich in diesem Verein, also fast 15 Jahre, selbe Halle, selbe Umkleide, quasi selbe Leute. Und ich habe mir gedacht, ich habe da immer die deutsche Bundesliga angeschaut. Cilla Batorfi hat da schon gespielt, lange gespielt. Damals noch über Teletext die Ergebnisse gelesen und ich habe gedacht, wenn ich einmal eines Tages da spielen könnte, es wäre ein Traum. Und der Vater von Kai Stumpe, Rudi Stumpe, hat mich angerufen oder irgendwie angesprochen, ob ich Lust hätte, für Busenbach zu spielen. Die Mannschaft war damals in der 2. Bundesliga. Die wollten unbedingt aufsteigen. Und ich war damals Nummer 12 in der Welt. Also ich habe mir überlegt, 2. Liga. Aber zum Anfang habe ich mir gedacht, Hauptsache, bisschen was anders. Geld war auch wirklich gutes Angebot, muss ich sagen. Und alleine die Idee, dass ich mich mal in Deutschland testen kann. Und dann habe ich da hingewechselt und 7 Jahre lang da gespielt.
Super, schön. Ja, und nach Busenbach kamen ja dann noch einige andere Vereine in der Bundesliga. Da ist es ja dann sicher ein bisschen einfacher, schon Fuß gefasst zu haben. Man hört aber jetzt auch, du sprichst unglaublich gut Deutsch. Wie war es für dich als junge Ungarin dann hier ins Deutschland oder nach Deutschland zu kommen?
Das ist sehr schwierig. Also was der größte Unterschied war, in Ungarn war es wirklich wie eine Familie. Also da, wo ich mit Tami zwischen 2 Einheiten einfach ein bisschen in der Halle hingelegt habe, da kam sofort die Frau von der Manager, habt ihr schon was gegessen? Nicht, komm, ich koche für euch sowas. Schnell. Oder wie fährst du nach Hause? Einer fährt dich nach Hause. Und in Deutschland war es so, das ist uns egal, was du musst einfach mittrainieren, Leistung bringen. Und ich habe gesagt, aber wo soll ich essen? Das ist dein Problem. Ja, und das war ein kleines Dorf, Busenbach, mit 500 Einwohnern. Ich habe mich am Anfang wirklich mich alleine gefühlt und ich habe mir gedacht, okay, ein Jahr schaffe ich, irgendwann gehe ich zurück. Aber zum Glück, so schnell habe ich nicht aufgegeben. Ich war übrigens Mannschaftskameradin auch mit Irene Ivanchan. Also wir haben am Anfang noch eine Wohnung geteilt. Da gab es auch ein paar wirklich lustige und nette Geschichten. Aber sie hat mir auch schon viel geholfen und die ganze Mannschaft. Und Rudi spricht auch Ungarisch. Und am Anfang hat er mir viel geholfen, aber hat auch gesagt, ich soll schnell Deutsch lernen oder haben versucht zu kommunizieren. Und dann ging es einigermaßen. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt danach.
Jetzt wollen wir mal so den Schwenk machen zu deiner Trainerkarriere. Wie ist es dazu gekommen nach deiner Tischtenniskarriere oder nimm uns mal mit, war das so ein fließender Übergang? Wie bist du Trainerin geworden?
Zum Glück ja, ich hatte Riesenglück. Also ich sehe jetzt auch oft bei den Kollegen oder ehemaligen Spielern, wie schwierig da Fuß zu fassen nach der Karriere. Also es ist wirklich oft ein Loch, besonders wenn man wirklich ganz oben stand und wirklich nur Turniere und Liga gespielt hat. Also kein zweites Standbein gehabt. Und bei mir war es so, vielleicht sagt euch noch was, Name Kropach. Wir waren, glaube ich, 7 Mal in Folge deutsche Meister. Dann haben die Manager, wir hatten 2 Manager, ich habe übrigens immer noch super Kontakt zu denen, gesagt, die sind zu alt, die haben wenig Kraft, das alles weiterzuführen, das Geld wäre da. Aber die hören dann Ende des Jahres auf, beziehungsweise Ende der Saison auf. Und da war Chancioner in der Mannschaft, Christine Lang, Dudu, Wujia Duo. Wir wollten das zuerst nicht glauben, Aber das war tatsächlich so. Die haben noch versucht, bis uns zu helfen, einen neuen Verein zu finden. Aber da im November habe ich die Ausschreibung auf der Homepage von BTTV gelesen, dass die so einen Referent für den Leistungssport suchen. Ich habe mir gedacht, ja, aber war ich mir nicht sicher. Also von Tisch und quasi du machst, was du möchtest, du trainierst, was du möchtest. Einfach zum Schreibtisch quasi zu wechseln. Aber meine beste Freundin in Italien hat mich überredet, bist du wahnsinnig, Besseres gibt's nicht. Du musst dich bewerben. Ich sage, okay, wie macht man das? Ich habe gar keine Ahnung gehabt. Und Freunde von mir haben wirklich geholfen, wie schreibt man seine Bewerbung, was ist so Motivationsbrief und alles Mögliches. Und dann bin ich tatsächlich da zum Vorstellungsgespräch eingeladen und habe ich die Stelle bekommen. Aber am Anfang habe ich mir gedacht, es ist entweder ganz, ganz gut oder ganz total schief gehen kann. Aber ich glaube, das ist eine super Sache. Und wirklich, ich bin sehr froh, dass ich das damals gemacht habe, weil ich seit 11 Jahren bin ich beim BTTV, ist unfassbar viel dazugelernt und mich weitergebracht und auch die Erfolge, also nicht nur am Tisch, sondern das kann man auch bestätigen, was für eine Gruppe wir da haben. Und ich glaube, ich hatte vor kurzem mal beim Punktspiel in Bayern München zugeschaut, da kommt Bastian Herbert, da sagt euch nicht, Manu kennt noch Bastian Herbert, spielt irgendwie dritte Liga und schaut mich an, kommt Chefin und dann kommt eine Umarmung. Also das bleibt für immer. Das ist wirklich, war zum Glück reibungslos. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich die Stelle nicht bekommen hätte, ich noch vielleicht 2-3 Jahre weitergespielt, aber das ist wirklich so, wie Klinsmann einmal gesagt hat, du bist schon 3 Jahre gut, bis man das merkt, und du bist schon 3 Jahre schlecht, bis man das wieder merkt. Und das wollte ich nicht unbedingt mitmachen.
Ja. Und nimm uns jetzt da nochmal mit, wie ist so dein aktueller Trainingsalltag in so einer Woche?
Also wir haben jetzt den neuen Kollegen Daniel Behringer. Also meine Rolle hat sich ein bisschen geändert. Ich bin tatsächlich viel, viel mehr in der Halle. Also das hat sich nicht viel geändert. Ich bin 2-mal am Tag außer Montag in der Halle, manchmal sogar 3-mal. Aber das sind halt teilweise unterschiedliche Gruppen, Wochenende dann Turniere, also wirklich jetzt klassische Trainerrolle. Und jetzt ab und zu mal darf ich auch im Ausland betreuen, das ergänzt das wirklich ganz gut. Und dann Kaderlehrgänge. Und was mich auch freut, wir machen auch bei der Trainerausbildung mit. Wir haben jetzt wieder so eine Sonderausbildung, B-Lizenz gestartet, C-Lizenz gestartet. Also ich versuche, dass es nicht nur Hallenarbeit wird, weil das ist schon eintönig und da das brennt dich schon ein bisschen aus, wenn man nur in der Halle steht.
Okay, Christi, wenn du in der Halle stehst, wäre jetzt unsere Frage vielleicht auch so ein bisschen provokant formuliert. Arbeitest du lieber mit dem talentierten Unmotivierten oder mit dem motivierten untalentierten Spielern?
Also das ist meine Schwäche. Ich trainiere wirklich jeden sehr gerne, aber mittlerweile, und das ist wirklich da, hat sich sehr viel geändert, was ich am Anfang gemacht habe. Mittlerweile sage ich, wenn jemand wirklich kein Bock und wenig Motivation hat, darf in der Halle kommen und darf da in der Ecke auf einen Tisch spielen, aber da verschwende ich sehr wenig Energie mittlerweile. Weil ich da in den Jahren versucht habe und ich glaube, ich würde dann so sagen, bei talentierten Leuten, wo ich sehe, dass man das noch schaffen kann, also ich muss das nochmal anhören, was sie mit Eva Jeller gesprochen habt. Sie war bestimmt für harte Arbeit, harte Arbeit, harte Arbeit. Ich bin eher dafür, muss es nicht so lang sein, aber muss gute Qualität haben. Also wenn ich da eine oder andere da überreden kann, komm, push dich bitte gute Stunde. Und das ist für mich schon besser, als hier 2,5 Stunden zu stehen und, aber ich, also momentan habe ich mit der Gruppe in diesem Sinne überhaupt kein Problem. Also die haben verstanden, wir haben jetzt auch einen neuen NK1 im männlichen Bereich. Also da kommt immer wieder jemand rein und die brauchen immer Zeit, das zu verstehen. Also nicht unbedingt, dass sie x Stunden in der Halle verbringen müssen. Aber die verstehen, dass sie etwas dafür tun müssen. Ja, und das ist einfach, da miteinander ein bisschen Spaß zu haben, das reicht einfach nicht. Aber für Leute, die, also die Schlimmste ist die Unmotivierte, Untalentierte. Also da, es ist, sorry, da gibt es so viele Möglichkeiten, dich da auszutoben, aber nicht, dann bitte nicht bei mir.
Ja, du darfst ja mit den Spielern und Spielerinnen jetzt beim BTV-Kader arbeiten, die schon was erreicht haben oder zumindest keine Anfänger mehr sind. Nichtsdestotrotz die Frage, wie würdest du denn mit Anfängern starten? Also welchen Schlag würdest du als erstes trainieren? Wo würdest du den Fokus setzen? Was ist dir wichtig?
Also ich gebe ehrlich zu, ich habe da mit ganz Anfängern nie im Leben gearbeitet. Aber ich sehe das da, wie die Trainerkollegen da wirklich unfassbar viel da arbeiten. Und ich glaube, das ist, was für mich allerwichtigste wäre, also eine stabile Grundtechnik beizubringen, verbinden mit Beinarbeit. Also ich würde da wirklich die ersten Wochen dazu nutzen, dass sie die Bewegung einfach ohne Ball lernen. Also so einen Rhythmus bekommen, dass sie ein Gefühl dafür bekommen. Also wenn man die Asiaten anschaut, glaube nicht, dass sie besseres Händchen haben, aber auf jeden Fall, die bewegen sich viel, viel besser am Tisch. Und ich glaube, wenn diese Basis, wenn du das irgendwie so beibringen kannst, dass es für diese kleinen Kinder Spaß macht und herausfordernd ist, dann lernen sie da viel leichter, meiner Meinung nach, die Grundtechnik auch dazu. Aber andersrum ist das so schwierig, wenn du sagst, dann hier oben passt einigermaßen, aber unten nicht. Die verstehen selber nicht und sind dann sehr schnell frustriert. Und das würde ich auch irgendwie vermitteln, dass, da habe ich auch mal mit Kollegen schöne Diskussion gehabt, die behaupten oft, dass 6-7-Jährige wenig durchhalten können. Also ich glaube schon, dass die Kinder viel mehr schaffen, als wir denken. Und wenn es wirklich, wenn man da sich Mühe gibt und vernünftige Übungen gibt, dann spielerisch kann es auch sein, die halten viel mehr durch, als man denkt. Also aus eigener Erfahrung, ich war so diszipliniert als Kind, da in Ungarn damals, könntest du nicht anders machen, das könnte wahrscheinlich eine aus der Ukraine oder aus Polen genauso erzählen. Da war kein Wahl, keiner hat gefragt, macht der Spaß? Also das Wort Spaß war mir fremd bis 25. Ja, ich habe mir dann, okay, macht der Spaß? Keine Ahnung, ich habe mir nicht überlegt. Aber ab und zu mal wirklich wegzulassen und einfach so die Kinder nach Hause schicken, hey, habt ihr jetzt so gut gearbeitet, es fühlt sich gut an. Also dieses Motto würde ich gerne mitgeben.
Mhm. Und jetzt nochmal, wir hatten ja zu Beginn schon mal darüber gesprochen, trainierst du lieber Frauen oder trainierst du lieber Männer? Jetzt nochmal die Frage aufgegriffen. Siehst du denn da Unterschiede, wenn du jetzt mit Mädchen, Jungs beziehungsweise dann Männern oder Frauen trainierst, wie du mit denen trainierst?
Ich merke eher den Unterschied, wie die auf mich reagieren. Also ich merke das auch, das kann man wahrscheinlich wieder bestätigen. Jungs brauchen teilweise auch männliche Führungsfiguren. Also die können sich ein bisschen mehr austoben oder über Fußball reden. Also für die Jungs ist auch wichtig dieses soziale Feld, dass sie dann einmal auch ein bisschen Blödsinn reden können. Nicht, mit mir können sie auch natürlich Blödsinn reden, aber die trauen da manchmal nicht, ja, das was zu sagen. Und in diesem Sinne, ich komme mit Mädchen einfach besser klar. Ich glaube, das ist einfach so bedingt. Also die erzählen auch teilweise, dass sie mal spazieren waren im Park und wenn wir einen Hund bekommen, da kriege ich diesen Anschluss viel leichter als mit Jungs. Aber grundsätzlich in der Halle, wenn es schon um Tischtennis geht, dann ist, glaube ich, ist absolut persönlich abhängig und nicht geschlechtabhängig.
Und wie holst du dir dann Feedback von deinen Spielern ein? Also wie kommunizierst du mit denen?
Ich versuche immer wieder, die letzte Zeit leider gab es nicht so viel Zeit, aber nach einem Turnier oder nach einer Trainingswoche wirklich eine kurze Zusammenfassung, wirklich verständlich und kurz. Was war gut, was war nicht so gut, was wäre die Aufgabe für die nächste paar Wochen? Auch versuche ich wirklich verständnisvoll sein, ob etwas da privat nicht stimmt, ob jemand in der Familie krank ist. Also ich bin nicht diese, ey, du musst unbedingt durch, ist egal was, sondern gibt's wirklich im Leben wichtigere Sachen wie Tischtennis. Also wenn bei einem ist wirklich Todesfall in der Familie passiert, dann ist, ich mache da natürlich, versuche ich Rücksicht zu nehmen und sage ich dann mal, mach mal Pause. Also ich glaube, das ist wichtig, dass sie da wissen, dass sie mir wirklich sagen können, wenn was passiert, müssen sie nicht. Ja, aber müssen wir nicht auf diese Kumpelebene sein, das auf keinen Fall. Aber ich glaube, das ist wichtig, so zu kommunizieren und so vermitteln, ich bin immer da, wenn die mich brauchen. Und so auf dieser Basis funktioniert das, glaube ich, einfach. Es kostet mir sehr viel Energie und sehr viel Kraft. Ich darf mich auch nicht so viel reinziehen. Also wenn ein Spieler wirklich in der Liga sehr schlecht spielt, manchmal weiß man nicht warum. Es hat mich früher richtig runtergezogen. Jetzt versuche ich mich da ein bisschen schützen.
Was sind da so wie deine Tricks? Also wie machst du das? Weil es geht vielleicht vielen Trainern so, dass man dann ja schon davon auch betroffen ist.
Absolut. Und ich glaube, viele Trainerkollegen machen sich extrem viele Gedanken. Was habe ich da falsch gemacht? Wie du auch gesagt hast, Misserfolg. Also ich kann wirklich über viele reden. Nach Gesprächen kommt es immer raus. Das ist wirklich, was ich ein bisschen vermisse, die Trainer zu schützen. Also aus verschiedenen Maßnahmen. Ja, auch mal vielleicht die Kinder können mit der Trainer reden, mit den Eltern reden. Ich habe das auch mal intern PTTV kommuniziert. Wer schützt uns? Wer sagt, dass du warst jetzt, natürlich schaut man Arbeitszeit. Wenn ich da zu viel arbeite, dann kommt von oben, hey, Christi, nimm dir bitte 1-2 Tage frei. Es war zu viel. Aber wie schützt uns seelisch? Ja, wann, wo kann ich mich wenden, wenn ich sage, es ist einfach zu viel? Wenn da die Eltern anrufen, wenn die Spieler anrufen, wenn das was passiert, wenn bei mir was passiert, weil ich will, dass die Kinder das nicht mitbekommen, privat. Aber glaube ich, da müssen wir immer wieder Auszeit nehmen und deswegen diese Turniere, jetzt bin ich in Slowenien, das tut mir auch gut, mal ein bisschen mit anderen Leuten zu sprechen, hier auch, also diese WTT-Turniere sind wirklich einmal am Tag ein Spiel. Und da hat man ein bisschen Zeit, was anderes zu machen. Also ein bisschen weg von dieser Alltaggeschichte. Aber das ist grundsätzlich so ein Riesenproblem in Deutschland. Also in Osteuropa, Trainer macht nur Training. Aber hier, wir machen alles. Du machst Meldungen, du gehst mit den Kindern zum Arzt, du gehst zu Trainersitzungen, du gehst zur Halle. Also ist einfach zu viel.
Ja. Mich würde noch interessieren, Christi, inwieweit du denn deine Athleten in der Trainingsplanung oder in der Wettkampfplanung auch mitreden lässt oder entscheidest du da ganz viel alleine oder von was machst du abhängig, wer was entscheidet?
Ich rede gerne mit meinen Spielern. Ich versuche, die auch so zu erziehen, dass sie gerne Meinungen äußern können. Sollen sie teilweise. Also ist, glaube ich, schon wichtig, dass sie verstehen, warum die Sachen machen. Aber ich muss dann letztendlich schauen, ob es passt oder nicht passt. Weil da sind sie manchmal noch nicht in der Lage, das Ganze zu sehen und das langfristig zu denken. Ich sehe, das ist, glaube ich, auch schön, dass man mit der Gruppe täglich zusammenarbeitet. Wer ist schon so weit? Wer checkt das immer noch nicht? Wer würde gerne einfach nochmal ein WTT spielen, weil ich mit meinem Kumpel da nach Spanien fahren darf? Und das ist auch schön. Aber ist nicht Sinn der Sache unbedingt. Und da ist halt natürlich jetzt mit dieser Belastung für die Nationalspieler vor allem Liga, nationale Turniere, WTT, welche, Selbstzahler und so weiter. Das ist schon viel. Aber ich glaube, es ist für uns alle Verbandstrainer eine große Herausforderung. Wie kriegt man das so hin, dass die Spieler genug spielen, aber trotzdem noch Zeit bleibt zum Training und auch mal zur Regeneration. Also nicht nur spielen, weil da, also ich fand das momentan für junge Spieler überhaupt nicht einfach. Ich habe jetzt hier mit Tom Schweiger Also ich habe ihn hier getroffen, habe ich ihn auch angeschaut, wie er gespielt hat, geredet. Also wie läuft es für ihn zum Beispiel weiter? Ist 20? Welche Richtung? Also ist glaube ich, die Zukunft ist so fraglich in diesem Bereich momentan. Aber ich versuche, die schon einzubinden, aber ich erwarte dann auch, dass sie sich wirklich Gedanken machen. Und auf diese kindische Gedanken, dass ich ja gerne nach Spanien oder ja, da muss ich nicht zur Schule, ein bisschen wegkommen und sich auch für langfristig was vorbereiten.
Ja, wenn wir da mal bei dem Thema langfristig und der Orientierung bleiben, du hast es gerade schon angesprochen, Wettkämpfe und Training, das unter einen Hut zu bringen. Wie baust du denn so allgemein ein Spielsystem eines Spielers oder einer Spielerin auf? Woran orientierst du dich da?
Ja, das ist, glaube ich, ist eine der wichtigsten Fragen. Also das hast du absolut den Punkt getroffen. Ja, was wollen wir erreichen? Erstmal Ergebnisse, dass man Nachwuchsnationalkader schafft oder erstmal Spielsystem aufbauen. Also ich glaube, das ist schwierig, weil Druck ist groß. Ja, wenn die sehen, dass andere Verbände, das reisen sie überall und Nachwuchskader und so weiter. Aber ich glaube, ich habe da die letzte Zeit auch ein paar solche Gespräche gehabt. Zum Glück waren die Trainerkollegen auf meiner Seite, dass wir das Spielsystem aufbauen und versuchen, wir den kompletten Spieler auszubilden. In jeder Hinsicht. Und dann, wenn ich das schon zutraue, dass sie was spielen können, dann natürlich gerne Turniere, aber nicht so nach Maß, sondern ausgewählte Turniere, was passt nicht, dann lieber da verzichten und lieber trainieren. Also wenn sowas gibt's, Lehrgang in Luxemburg sehr gerne. Ja, aber nicht, dass man einfach nach Doha fährt, einfach weil es cool ist, da WTT zu spielen und dann spielst du 2 Spieler und das war's.
Mhm. Was, du meintest gerade einen kompletten Spieler auszubilden, was ist für dich komplett?
Also spielerisch und auch mental, dass man da wirklich versucht, ein Spielsystem zu entwickeln, was möchte ich wirklich spielen. Nicht, dass ich gewinnen möchte, sondern es passt natürlich auch, wenn das Spielsystem schon so weit ist, dann kommt teilweise automatisch auch das Ergebnis. Aber dass sie wissen, woran die dann noch arbeiten müssen. Was kostet das von Zeit her? Ja, also ich finde das wahnsinnig, wenn ich da mit einem Spieler oder Spielerin arbeite und 2 Jahre später sagte, ich bin oder sie, ja, ich versuche jetzt tiefe Vorhand noch einzubauen. Also 2 Jahre zu lang. Also wie lange brauchst du das? Wie willst du das umsetzen? Was tust du dafür? Welche Übungen spielst du? Wann möchtest du Ball einmal spielen? Wann sollst du Kräftigung machen? Das machen wir gemeinsam. Aber wenn die das sagen, ja, Nachmittag, ich kann da nicht überall da sein, wenn die da 2-mal in der Woche wirklich Krafttraining kamen hier in München und dann sagen sie, ja, ich gehe dann vielleicht Mittwoch. Ich sage, aber bitte wirklich die Zeit nutzen und nicht nur einfach da wieder ein bisschen was mit ein paar Handelübungen machen, sondern bewusst aufzubauen. Aber das ist dann immer schön an der Sache, wenn die das verstehen und dann diese winzige Schritte dann vorwärts gehen, dann freuen sie sich. Und ich sage immer, irgendwann mal wird es ganz, ganz kleine Schritte geben und nicht so groß. Ja, das ist jetzt zum Beispiel bei Tom Schweiger oder Matze Danzer, die nächsten paar Monate sind entscheidend und das wird ganz, ganz wenig, feine Sache, eine Rückschlagvariante einbauen. Vielleicht meine Eröffnungsvariante einbauen. Also es geht nicht mehr um Rückhand mit der Rückhand Vorhand, sondern wie schaffe ich das und wie pushe ich mich bei diesen langweiligen alltäglichen Einheiten da zu zwingen, bleibe vielleicht noch 10 Minuten. Aber die haben nicht ganz leicht. Die haben da kein Vorbild vor sich, da täglich. Ich stehe da oft mit Andras Potpinka in der Halle, er war auch extrem erfolgreich. Ich sage immer, ich hoffe, dass ihr von uns Beispiel nehmt. Ja, also es gibt sehr selten Einheiten, wo ich nicht dabei wäre. Fast nur, wenn ich krank bin und das ist halt langweilig. Wir versuchen das immer mitzugeben. Ist auch okay, wenn mal eine schlechte Einheit dabei ist. Es muss, also das kann mir keine verkaufen, dass da Timo oder Jima oder Nina keine schlechte Einheit haben. Aber wie verkrafte ich das dann? Okay, dann sage ich, hey, heute geht gar nichts, aber morgen bin ich wieder. voll dabei.
Was mich noch interessieren würde, Christi, auf dem Weg zum Profispieler, wenn man jetzt mal ältere Profis oder auch die aktuellen anschaut, jeder hat irgendwie so einen speziellen, ja, Aufschlag oder eine spezielle Fähigkeit, die ihn herausragt. Bei dir war es das Gefühl, ich nehme jetzt mal Rossi mit seiner Rückhand oder Tamara mit dem Aufschlag, den sie unglaublich hoch geworfen hat. Glaubst du, sowas haben die Trainer bewusst entwickelt oder entwickelt sich das von alleine oder wie siehst du das?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich weiß es von Tamara, dass ihr Trainer damals gesehen hat, dass sie nicht das Händchen hat. Ja, also ihre Stärke war immer einfach harte Arbeit. Und der Trainer hat gesagt, wir müssen das so schaffen, dass du relativ kräftig spielst, dass du da keine lange Ballwechsel spielst. Dann wirst du nicht gut rauskommen. Jemand, der mehr Gefühl hat, wird dich rausspielen. Und die haben bewusst diesen Aufschlag und dritte Beispiel so entwickelt, dass sie wirklich extrem kräftig gespielt hat nach ihrer Aufschläge. Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Das vermisse ich immer noch ein bisschen bei meiner Gruppe. Also diese Spielzüge aufbauen. Ja, wenn ich das und das mache, kommt der Ball, würde ich gerne so spielen, was man bei einem Profispieler sieht. Ja, also das habe ich neulich sehr, sehr viel mit Matze Danzer geredet. Matze, du bist in einem Bereich oder in einem Punkt. Du musst dich einfach so weiterentwickeln, nochmal eine Aufschlagvariante, nochmal eine Rückschlagvariante, wenn du da die Möglichkeit hast, um Punkt zu spielen, nicht nur rausspielen. Du könntest von 2 Jahren alle schön rausblocken, es reicht nicht mehr. Und das ist, glaube ich, schön, wenn die das verstehen und dann sagen, ja, jetzt habe ich am Wochenende beim Punktspiel bemerkt, tatsächlich, da 10-9 liegen lassen. Also aus eigener Erfahrung, wenn sie das mitbringen und weil das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass du selber das verstehst, weil der Trainer kann da ewig darüber reden, aber wenn du dann sagst, ich mache doch, dann manchmal kriege ich diese, ich bemühe mich doch oder ich strenge mich doch an, also darum geht es nicht. Ja, das war wieder 5. Habe jetzt auch einen Spieler im Zentrum, wenn ich sage Aufschlag, kurzer Rückschlag und freier Flipball, flippt immer 99% diagonal. Und wenn ich sage, ey, aufpassen, ab und zu mal, stimmt, wieder vergessen. Ja, also solche Sachen.
Hast du da so für dich was du so als Tipp mitgeben kannst, wie die Motivation in so einer Trainingseinheit dann bei allen hoch bleibt?
Also ich bin, glaube ich, extrem empfindlich auf sowas. Also ich merke das relativ schnell, wenn da was nicht geht. Es geht nicht immer. Also ich muss dann für mich entscheiden in diesem Moment, lasse ich das noch so laufen und versuche ich das zu vermitteln. Leute, das ist halt so, muss man noch 15 Minuten durchziehen oder sage ich, okay, jetzt spielen wir was. Aber im Sinne, also nicht, dass man rausgeht und Fußball spielt, sondern schnell, ich sage dann, okay, jetzt die Übungen 3,5 Minuten, 2-mal wechseln. Also einfach abbrechen, das, was gerade nicht läuft. Oder mach mal ein bisschen so wettkampfmäßig, aber nicht diese klassische bis 11, sondern mal so Tiebreak-Spiel, 4-Ballwechsel auf Zeit, dass sie aus dieser wirklich monotonen Sache rauskommen. Und das funktioniert meistens so, dann die gehen schon mit. Und ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich kann das nicht alleine beantworten, ob es gut oder schlecht ist. Also gibt's Trainerkollegen, die das 2 Wochen lang laufen lassen würden. Das ist egal, da muss man durch. Aber ich glaube, meine Gruppe trainiert schon, also manche sind schon seit 4-5 Jahren da. Ich schätze das sehr, dass sie das versuchen. Und wenn es mal langweilig wird, ich war genauso. Also ich könnte die Wände nicht mehr sehen in Budapest und dann bin ich noch da, Ende des Trainings da geblieben, die da gerade von Arbeit gekommen sind, ewig Sätze gespielt. Und dann geht man mit einer guten Laune aus der Halle raus.
Was mich in dem Sinne noch interessiert, wie hast du es denn auch geschafft als Spielerin und jetzt, wie versuchst du es bei deinen Spielern und Spielerinnen umzusetzen, nach einem großen Titelgewinn da die Motivation hochzuhalten? Du warst ja 7-fache Europameisterin. Ich kann mir vorstellen, da ist es nicht so einfach, am nächsten Tag in die Halle zu gehen und da wieder 10 Minuten die Übung abzuarbeiten. Hast du da noch irgendwie einen Tipp oder wie hast du geschafft damals?
Ja, das ist wirklich nicht einfach und man fühlt sich auch leer nach so einem Titelgewinn. Ja, also man denkt, wow, das jetzt Welt gehört mir, aber ist oft so, das ist wahrscheinlich bei vielen so, ich habe jetzt gewonnen, und wie geht es denn weiter oder was ist jetzt? Und ich glaube, das ist, was ich jetzt in den letzten Jahren erfahren habe, also wenn meine Spieler gut gespielt haben, waren sie unglaublich motiviert und was noch super schön war, war für die Gruppe das sehr wichtig. Ja, also das ist meistens ist interessant. Also wo Dani Rinderer Medaille von Schüler-Europameisterschaften geholt hat, wir haben uns gefreut, aber die Gruppe könnte sich viel mehr identifizieren, wenn da eine bayerische Meister geworden ist. Ja, weil die auch dabei waren, dass sie auf der Tribüne gesessen haben, cool, geil, Livestream angeschaut. Aber auf jeden Fall, die Gruppe nimmt das schon sehr viel mit und ich glaube, das ist wirklich eine unglaublich schöne Sache. Die in Deutschland kriegen dann viele das mit. In der Schule, die Eltern, Familie. Und ich glaube, dann kann man schon wirklich stolz auf solche Ergebnisse sein. Und das ist diese ist eher ein bisschen disziplinarisch, war es dann die manche Turniere da einfach nicht ernst genommen haben. Das hat mich geärgert. Ja, also deutsche Meisterschaft, da weiß nicht, ob du noch dabei warst, wo da ein, zwei wirklich das verschenkt haben. Und dafür habe ich kein Verständnis. Ja, also solche Turniere dann. Aber ist menschlich, ja. Also das ist absolut menschlich und da muss man, ist auch wichtig, dass man dann konsequent handelt und sagt, okay, jetzt bist du eine Woche nicht im Training, ich mag dich weiterhin, das ist nichts persönlich, aber so geht es nicht.
Schön, super. Jetzt, wir reden ja gerade auch schon viel über Philosophie und auch so ein bisschen, ja, was sind die Trainingsansätze? Was mich in dem Sinne auch noch interessiert, hat sich für dich, warst hauptsächlich mit dem Zelloid-Ball Profi und bist jetzt dann als Trainerin dann mit auf den Plastikball mit allen umgestiegen. Was hat sich da für dich verändert? Jetzt auch mal im ausbildungstechnischen Bereich. Hast du dein Fokus geändert durch den anderen Ball?
Also ich, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, wenn jemand Talent hat und was erreichen will, muss man sich anpassen. Und ich glaube, wir diskutieren seit ewig über diese Änderungen. Und es gibt auch im DTT unterschiedliche Meinungen. Aber ich bin eher so, wahrscheinlich, weil es für mich damals wenig ausgemacht hat. Also ich habe da noch so Olympia gespielt, dass man zwei Wochen später Bundesliga mit großem Ball weiterging. Dann habe ich auch 4 Jahre später Olympia gespielt. 2 Wochen später war Klebeverbot und müsste man EM spielen. Ich erinnere mich noch, ich musste dann nach Olympia, Monat hatten wir Zeit, einfach mal Sponsor angeschrieben. Also wie spielt man, mit welchem Belag spielt man? Wir schicken dir was, ich habe draufgeklebt. Und so Europameisterschaften gespielt. Aber ich wusste nicht, klebt man das dann mit welche Kleber schicke ich dir auch zu. Also, und wir haben alle geschafft. Alle. Also ist egal, ob es Timo war oder ich oder Nicole Struse. Ich glaube, darf man das nicht überdimensionieren. Ich glaube, da ist bestimmt gibt's Änderungen. Also ist wirklich das Ganze sehr athletisch geworden und ich glaube, die Frauen spielen auch wirklich dann schon sehr dynamisches Tischtennis. Aber ich glaube, da vielleicht, das ist eine natürliche Entwicklung. Also man entwickelt sich auch unabhängig von diesen technischen Änderungen. Ich weiß es nicht. Es ist schwierig zu sagen. Ich hatte letztendlich auch mal eine Diskussion mit einer Abwehrspielerin. Ja, ist schlecht für Abwehr. Ich denke, das ist besser für Abwehr. Also das ist wirklich komplett unterschiedlich. Wichtig ist, dass du kannst du dich damit beschäftigen, kannst du für dich persönlich dann etwas draufziehen und sagen, ja, ich kriege wirklich weniger Spin. Ich persönlich vielleicht auch merke, dass ich ein bisschen weniger Spin spiele, aber da darf man nicht vergessen, man ist nicht mehr 20 Jahre alt. Kann sein, das liegt daran, dass ich dann, aber hoffentlich gibt es nicht mehr so viele Regeländerungen, weil das tut unserem Sport nicht so gut.
Ja, du hattest gerade schon angesprochen, Damenspiel ist aus deiner Sicht dynamischer geworden. Was denkst du, wo wird die Entwicklung so in den nächsten 10 Jahren bei den Herren und Männern hingehen?
Also was man gerade, was für ein Tempo die Herren momentan spielen, ist schon unfassbar. Also das ist, wenn man da die großen Turniere anschaut und welche Ballwechsel auf welche Geschwindigkeit spielen, ich weiß nicht, wo es enden kann. Ich hoffe, dass es wieder ein bisschen Richtung Gefühl zurückgeht, dass man da, ist auch irgendwie kein Zufall, dass Timo immer noch so gut mithalten kann und die älteren Spieler auch, also gibt's immer noch genug auf der Tour, die viel mit Finesse spielen, mit Platzierung, mit Tempowechsel, also ich würde das sehr gerne, diese Entwicklung sehen, vor allem bei den Damen, dass es viel mehr Topspin-orientierte, Vorhand-Topspin-orientierte Spieler gibt, also das ist gerade so viel Rückhand belastet, was man da sieht im Damenbereich. Also meine Zeit haben wir sehr viel mit Aufschlag, Vorhanderöffnung, Halbdistanz, viel Gefühl, Rotation gemacht. Das ist ein bisschen weg, aber ich hoffe, dass es irgendwann mal zurückkommt.
Sehr interessant. Ja, du hattest jetzt gerade schon erwähnt, es sind mittlerweile auch noch viele ältere Spieler auf der Tour. Und da so ein bisschen die Frage, könntest du dir oder mit wem könntest du dir vorstellen, da ein Trainerteam zu bilden? Oder was wäre ein guter Co-Trainer für dich oder ein Mittrainer?
Ich würde eher Mittrainer sagen. Also vor ein paar Jahren wäre Tamara Borosch meine Lieblingskandidatin, wo sie noch nicht fest bei DTTB angestellt war. Dann vor ein paar Monaten, vor Jahren hat sie mich gefragt, vielleicht mal bei der Dame was machen könnte. Also ich sage ganz ehrlich, auf jeden Fall wichtig ist, dass man auf Augenhöhe ist und sich gegenseitig wirklich respektiert. Und ich würde mir wünschen, jemanden, der wirklich selber gespielt hat und dass du da nicht von ganz vorne alles anfangen musst, zu erklären, dass wir mit halben Worten uns verstehen können. Das wäre mir sehr, sehr wichtig, dass man, wenn ich da nichts schaue, ich weiß ganz genau, dass das Training läuft. Und die Spieler haben das Vertrauen durch Erfahrung. Also ich glaube, Erfahrung ist unglaublich wichtig. Also ich schätze auch sehr junge Trainer. Also ich habe dich damals auch sehr, sehr gerne zu uns geholt, weil ich weiß, dass wir von euch auch unglaublich viel auch lernen können. Aber wenn es auch so eine junge Kollege, ich hatte zum Beispiel vor ein paar Jahren noch an Marius Zaus gedacht. Er war damals, glaube ich, 21, wo ich ihn auch gefragt habe, weil ich bei ihm auch diese Vernunft und Zielstrebigkeit Gefühl hatte, dass er das schaffen könnte. Es hat leider nichts geworden, aber es ist mir egal, dann jemand ist 22 oder 40, aber dass man einfach nicht selbst verwirklichen möchte, sondern einfach für die Spieler was tun möchte.
Hattest du ein Vorbild als Trainer oder wolltest du so sein wie ein anderer Trainer, der dich mal trainiert hat?
Jein, würde ich sagen. Also mein erster Trainer war ein unglaublich guter Mensch. Ich kann das schwierig einschätzen, ob er da viel Ahnung vom Tischtennis hatte, aber er hat mir unglaublich viel Leidenschaft mitgegeben. Ist leider vor ein paar Jahren verstorben. Es ist wirklich schade. Ich habe von ihm das mitgenommen, diesen leidenschaftlichen Einsatz. Also er hat das freiwillig gemacht, ohne Bezahlung. Aber nach jeder Einheit war ein kurzer Besuch für eine kleine Cola, was damals Ungarn noch nicht überall gab, so eine kleine Flasche Cola zu trinken. Und ich habe ihn geliebt und ich könnte mit ihm überall hingehen und hat mich so unterstützt und betreut. Und wo wir dann wirklich erfolgreich geworden sind, hat mich immer kontaktiert und Kontakt nie verloren, also eine Seite schon, aber danach muss ich sagen, gab so wenig Trainer, die so mit mir gearbeitet haben, wie ich mir vorgestellt habe. Also manche waren menschlich super, fachlich nicht so gut, manche waren fachlich super, menschlich nicht so gut und deswegen, ich habe mir vorgenommen, wenn ich irgendwann mal auf dieser Seite stehe, ich versuche mit sehr, sehr viel Mitgefühl in die Arbeit reinzugehen und versuche sehr authentisch zu sein. Also in diesem Sinne, so eine bestimmte Person gibt's nicht, aber es gibt sehr viele, die ich sehr schätze. Und das ist nicht nur in Deutschland, sondern überall. Es gibt manche Leute, die den Namen nicht sagt, aber das ist eine gute Sache, dass diese WTT so läuft. Man trifft sich so viele Kollegen Und ich habe einmal für DTT Wahllizenzfortbildung gemacht und vorher mit einem Schweizer Kollege geredet, hat mir so super Sachen mitgegeben. Ja, das wäre interessant mal für die Teilnehmer und ich war so dankbar, dass er mich da unterstützt hat. Also ich glaube, von vielen kann man was mitnehmen.
Ja, da ist was dran, dieser Austausch auch jetzt, wie wir es hier im Podcast machen. Bei mir rattert es auch direkt wieder im Kopf. Das sind echt immer Sachen, wo man so dann denkt, ja, klar, stimmt.
Also zum Beispiel dieser DOSB-Ausbilder-Zertifikat vor 2 Jahren, das hat mir so gut gefallen, Daniel. Das habt ihr so cool gemacht, dass wenn es dieses Jahr wieder stattfindet, habe ich sofort wieder 16 Teilnehmer gefunden. Also nimmt man immer wieder was mit. Und so, was ich da mal gelernt habe, wie kann man so eine Gruppe starten? Ja, wie kannst du das die kennenlernen? Also wirklich tolle Sache.
Ja. Kommen wir zur letzten Frage, Christi. Was sind denn so deine mittel- und langfristigen Ziele?
Schwierig zu sagen. Also ich weiß nicht, ob ich da ewig in diesem Trainerbereich bleiben möchte. Das hat mit der jetzigen Situation überhaupt nichts zu tun. Es ist halt, glaube ich, wie ich da vorher erwähnt habe, ist sehr, sehr schwierige Arbeit, dass man da quasi jahrelang sehr viel machen muss, ohne große Pause. Was mich übrigens wirklich faszinieren würde oder nochmal motivieren würde, mit Leuten zusammenarbeiten, die wenig Möglichkeiten haben. Also so ein Zentrum zum Beispiel zu gründen, wo Kinder da mittrainieren könnten von der ganzen Welt, die da wenig Möglichkeiten haben. Also ein bisschen dieser soziale Aspekt reizt mich. Und das noch verbinden mit Bildung und Ausbildung und irgendwie schulische Sache, das wünsche ich mir, dass da vielleicht auch von Weltverband oder von der kontinentale Verband solche Richtung auch mal eine Idee kommt, dass man diese Kinder zu fangen, die wirklich nicht in der Lage sind, das zu machen. Besonders jetzt, wo man so viel Geld reinstecken kann. Aber auf jeden Fall etwas mit Tischten ist.
Ich glaube, das waren super letzte Worte. Auf jeden Fall etwas mit Tischten ist. Mir bleibt nur ein ganz großes Danke zu sagen, Christi, dass du dir Zeit genommen hast, hier unsere nicht ganz so einfach gestellten Fragen zu beantworten.
Da war so interessant, wirklich.
Sehr schön. Das
freut Danke uns. Nochmal für die Einladung und für das wirklich schöne Gespräch. Also mit euch gerne wieder.
Das freut uns.
Vielen Dank, Christi.
Ja, gerne.
Und noch viel Erfolg in Slowenien.
Dankeschön.